Wir haben an diesem Ewigkeitssonntag an die gedacht, die schon von uns gegangen sind. Sie gehören zu einer Wolke von Zeugen, so heißt es mal im Hebräerbrief. Und zu dieser Wolke gehören auch Vorbilder, die wir in der Bibel haben, insbesondere im Alten Testament. Und um ein solches Vorbild soll es uns heute gehen. Es geht um David in seinem Kampf gegen Goliath. Ich lese zunächst einmal einige Abschnitte anfangs aus diesem Text, 1. Samuel 17. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte: Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Isai sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit. Saul und alle seine Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob es ihnen gut gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Zunächst bis dahin. Die meisten von uns haben als Kinder diese Geschichte das erste Mal gehört. Und wer war da nicht gepackt von dem Mut, von der Schnelligkeit von David gegenüber diesem Koloss und diesem Grobian an Brutalität, diesem Riesen Goliath? In der heutigen Nationalflagge von Israel ist der Davidsstern zu sehen. Das sind 6 Zacken, die aus 2 gleichzeitigen Dreiecken bestehen. Und es ist wie ein Wunder dieses Sieges von David über Goliath, dass eben dieser Stern zum Symbol für das Wiedererstehen Israels als Volk und Staat geworden ist vor 60 Jahren. Nachdem im Nationalsozialismus dieser gleiche Stern, der Davidsstern, zum Ausrotten eines ganzen Volkes gedient hat, zur öffentlichen Brandmarkung und zum Völkermord. In der jüngeren Geschichte wird dieser Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn oft als Kampf von David gegen Goliath beschrieben in den Medien. Gegen eine Übermacht an Personen, Bevölkerung, Truppen und vor allem Dollars an Ölmillionen und Milliarden behauptet sich dieser Zwergstaat Israel. Er ist nicht kaum größer als Thüringen, ja? Etwa halb so groß wie Bayern und hat ein Erfindungsreichtum, einen Hightech-Standard und einen Überlebenswillen. Diese Geschichte, David und Goliath, ist ein Schlüsselerlebnis in der Geschichte Israels bis heute. Aber auch in der Geschichte der Christen und des Glaubenslebens. Der Hebräerbrief greift diese Begebenheit auf und spricht davon, was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon, nun werden einige andere noch aufgezählt, und David und den Propheten. Welche haben durch den Glauben, und jetzt kommen vier Sachverhalte, die auf David sofort zutreffen, welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, der Löwenrachen verstopft, sie sind stark geworden im Streit und haben der fremden Heere zum Weichen gebracht. Durch den Glauben, das ist eine Veranschaulichung von Glauben, was wir hier finden. Und darum soll es uns im Weiteren natürlich auch gehen. Wie ist es zu diesem Kampf gekommen? Nun, Israel ist wie schon so oft vorher und nachher von den Philistern angegriffen und überfallen worden. Einem Nachbarvolk aus dem heutigen Gazastreifen an der Mittelmeerküste. Und die Philister haben sich Stellung bezogen auf einem Berg und Israel zur Verteidigung auf einem anderen Berg und dazwischen ein Tal. Eine Offensive wäre selbstmörderisch. Der Angreifer müsste erst ins Tal und dann von unten, bergauf, den Angriff führen. Das ist sehr, sehr verlustreich. Und so kann man verstehen, das, was Goliath nun diesem Volk Israel vorschlägt. Er stellte sich hin, dieser Goliath, und rief dem Heer Israels zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu siegen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein und sonst umgekehrt. Das ist doch schon gedacht, damit es kein Blutbad gibt, lieber nur ein Duell und der Sieger wird dann bestimmen, was geschieht. Aber kein Blutbad, sondern nur Sklaverei und Gefangenschaft. Aber so war es nicht gemeint, sondern es ist natürlich ein Spott und Hohn, den Israel über 40 Tage, heißt es an anderer Stelle, 6 Wochen lang also ertragen musste. Jeden Tag, morgens und abends, steht der Philister mit dieser Herausforderung da. Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Er wusste wohl, Israel wird keinen Mann aufbieten, der diesen Kampf aufnimmt. Was muss das für ein Ehrverlust, eine Kränkung, ein Gesichtsverlust und Rufschädigung für Israel und Saul gewesen sein, keinen aufbieten zu können, der mit Tapferkeit in dieses Duell tritt. Gerade für einen Orientalen, denke ich, eine Kränkung ersten Ranges. Und das über 6 Wochen lang. Ein Riese, heißt es hier, mit 6 Ellen Länge, 6 Ellen und eine Handbreit. Also umgerechnet in unserer Skala sind das etwa 2,70 Meter, wenn man bescheiden misst, vielleicht auch 2,80 Meter. Aber da stocken wir schon. Kann denn das ernst gemeint sein? Wir sind noch keinem Rübezahl dieser Länge begegnet, je, werden das auch sicher nicht. Ist das ernst zu nehmen, wenn es so konkret beschrieben wird? Nun, wenn das nicht stimmt mit der Größe, dann stimmt auch das Folgende mit dem Gewicht nicht. Er trägt einen Schuppenpanzer, also wir würden sagen eine kugelsichere Weste, mit 5000 Lot. Das Lot rechnet man mit 11 Gramm, also 60 Kilo. Allein nur der Panzer, dieser Harnisch. Dazu die Schienen an den Beinen, der Helm, der Wurfspieß. Um Wurfspieß wird gesagt, man kann es gleich nachrechnen, 600 Lot, das sind ungefähr 7 Kilo als Spitze dieses Speeres. Also wenn er den Speer wirft, ist das gleichzeitig die olympische Disziplin Speerwurf und Kugelstoßen. Kann ein Mann von 2 Meter oder 2,20, vielleicht von den Chicago Bulls oder irgendjemand, der in der Basketballmannschaft diese Länge hat, das können wir uns vorstellen, einen Harnisch von 80 Kilo mit sich rumtragen, neben seinem eigenen Lebendgewicht, unvorstellbar. Also wenn die Länge nicht stimmt, stimmt auch das Gewicht nicht, was hier angegeben wird. Aber vor allem, wie soll es sein, dass ganz Israel zittert und flieht vor einem 2,20 Meter Mann? Nein, es muss schon so sein, wie es da steht. Es ist interessant, dass wir in der Zeit der Landnahme Israels durchaus von einem anderen Fall hören, bei dem auch ein Rest einer Urbevölkerung, die riesenhaft war, geschlagen wurde von Israel. Hier in dem Falle der König Og auf der rechten Jordanseite, also im heutigen Jordanien, vor dem eigentlichen Einzug in Israel. Er war noch übrig von den Riesen. Eigenartig. Wir kennen die nicht mehr, haben keine Spuren davon. Aber die Bibel spricht davon. Und da wird von einem Grab gesprochen, das 9 Ellen, also 9 mal 45, etwa 3 oder 4 Meter lang ist. Und das ist auch für ein Königsgrab dieser Zeit ungewöhnlich groß. Oder später sogar im Ableben oder in der letzten Lebensphase von David wird er noch einmal mit einem Riesen konfrontiert. Und er wäre sehr bedroht gewesen, hätte nicht einer seiner kampfesgetreuen Abisai eingegriffen und David gerettet. Wir wünschen uns mehr Belege dafür, dass es so etwas gibt. Man hat viel geschichtlich nichts dazu gefunden, keine archäologischen Funde. Und doch dürfen wir dem vertrauen. Vor kurzem hat es diese Ausstellung und Vortrag in der Rathausdiele gegeben, archäologische Beispiele der Bibel. Und da wird gezeigt, wenig haben wir vielleicht, aber einige Funde sind ganz erstaunlich. Und die sind auch in den Maßen, die die Bibel gibt, tatsächlich bestätigt. Also es ist korrekt, was wir finden, und wir können uns voll darauf verlassen. Ich habe gleich am Ausgang vielleicht einen Hinweis, wenn das interessiert, auf Wissenschaft, auf den Spuren Gottes, unter anderem zur biblischen Archäologie. Erstaunliche Sachverhalte, die uns Mut machen können zu wissen, auch die Details, auch die Nebensächlichkeiten, die Äußerlichkeiten sind verlässlich. Wie viel mehr dann das, was uns wirklich wichtig ist. Das dient dann nicht dazu, dass wir das anderen Skeptikern um die Ohren schlagen, aber es dient für unsere Vergewisserung, wo wir ja permanent erleben. Man stellt das in Frage. Das kann man nicht glauben. Das ist märchenhaft. Nein, es ist echt und ernst und auch in den Maßen und Namen und Ortsangaben. Das ist sehr ermutigend. Aber was hat uns diese Geschichte nun vom Glaubensleben her zu sagen? Es ist ja eine militärische, dramatische Situation, aber sie veranschaulicht den Glauben, wie wir im Hebräerbrief gelesen haben. Kennen wir keine Riesen in unserem Alltag? Solche Ereignisse, Menschen oder Erfahrungen, die uns übergroß scheinen, die über unsere Kräfte gehen, die uns bedrohlich, bedrängend und beängstigend sind, die uns daran hindern, Zuversicht des Glaubens zu haben, mit dem Wort Gottes zu rechnen und auf es zu bauen. Und ich denke, keiner von uns muss jetzt lange überlegen und sagen, wo könnte das bei mir bloß der Fall sein, sondern was uns irgendwo auf der Seele liegt, woran wir denken, wenn wir nachts plötzlich um 3 Uhr geweckt werden und was uns dann vor Augen tritt von den Lähmungen unseres Alltags, was uns bewegt. Das sind die Sorgen, Sorgen um familiäre Beziehungen, um den Werdegang von nahen Angehörigen, vielleicht um die wirtschaftliche Unsicherheit in der Zukunft oder auch Sorgen darüber, dass wir Entscheidungen eingegangen sind, wo wir denken, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. War das richtig? Sorgen haben es an sich, dass sie schleichend uns bewegen, dass sie sich wie ein Schatten auf unsere Seele legen und aber auch die Kehle erdrücken können. Oder da geht es um Aufgaben und Anforderungen, die über unsere Kräfte gehen. Wie soll ich nur diese Studienarbeit in diesem Semester packen? Das kann bedrängend sein. Oder wie werde ich mit diesem Fach in der Schule fertig? Wie werde ich den Anforderungen an meinem Arbeitsplatz gerecht? In diesem Tempo, dem Stress, der Verantwortung. Es können Menschen sein, die uns übel wollen, die darauf lauern, dass wir Fehler machen. Die eigentlich nur einen Anlass suchen für Schadenfreude und dann sich hämisch freuen, wenn es bei uns schiefgegangen ist. So wie das mal ein Schachgroßmeister gesagt hat, vor jedem Zug tut sich eine Vielzahl von Fehlermöglichkeiten auf und alle warten darauf, begangen zu werden. Also würden sie darauf lauern, was macht er jetzt für einen Fehlzug? Oder wir Älteren, 70 plus und meine Generation, wir erfahren, man braucht uns gar nicht mehr. Es geht auch ohne uns. Es geht uns viel besser, ohne uns viel besser. Meinen die anderen, wir meinen das nicht so. Aber so ist das ja, dass wir den Eindruck haben, was haben wir eigentlich noch hier verloren? Oder denken wir an die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wie ein Riese uns bedrängen können, denen wir machtlos ausgeliefert sind und die auch unsere Kirchen und Gemeinden ergreifen. Da hat es jetzt in der evangelischen Kirche diese Denkschrift in Anführungszeichen Orientierung zu Ehe und Familie gegeben. Und es ist eine Vernebelung der klaren Maßstäbe für Sexualität, für Homosexualität, für voreheliche Beziehungen. All das, was in unserer Gesellschaft vollkommen in Auflösung begriffen ist. Und die Kirche macht mit, hängt ihr Mäntelchen in den Wind und sollte doch Kompass sein. Ist das nicht bedrängend, dass selbst die, die Kompass sein sollten, ihre Funktion verlieren? Ja, wir haben genug Riesen um uns herum. Wir brauchen nicht lange nachzudenken. Ein Riesengebirge, könnte man sagen, was uns umgibt. Ich lese jetzt die Fortsetzung dieses Abschnitts aus 1. Samuel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagt ihm das Volk, wie vorher, das und das. Und als sie die Worte von David hörten, brachten sie es vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und dann kam ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich vor dem Löwen und den Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von dem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand, da lief er hin, trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster tot war, flohen sie. Wir können uns gut vorstellen, wenn wir an unsere Riesen denken, wie sehr das Volk sich fürchtete und Angst hatte. Und das wird hier und in einem weiteren Vers ausgedrückt: Als Saul und ganz Israel diese Rede hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Oder im nächsten Vers, Vers 24, wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Da gibt's nur eins, nichts wie weg. Vergessen, verdrängen oder die Flucht ergreifen. Und wie ganz anders David. Aber nicht so, dass er einfach losstürmt. Wir wollen das sehr genau bedenken. Er wägt sehr nüchtern ab, was er da vor sich sieht. Und er sieht einen Goliath vor sich, den alle anderen auch in der gleichen Größe, Überlebensgröße gesehen haben. Für David war es kein kleineres Spiel als für Saul und alle seine tapferen Leute. Die gleiche Größe, das gleiche große Maul, die gleiche Kraft und Power, wie sie auch die anderen sahen, sah auch David diesen Feind. Also er wägt zunächst einmal sehr gut ab und wir haben gelesen, wie detailliert die Rüstung dieses Goliath beschrieben wird. Also David sieht sehr, sehr genau, was da läuft. Kein Wunschdenken, keine Traumtänzerei, kein illusionäres Denken, sondern keine Hurra-Begeisterung, sondern er geht auf das zu, was ihm wirklich vor Augen ist. Und das ist nicht nur angenehm. Es ist ähnlich, wie wir einen Bericht haben von Hiskia, 200 Jahre etwas später, dem König von Juda, der von einer assyrischen Übermacht, zigfachen Übermacht belagert wird. Jerusalem ist eingekesselt und es ist eine Frage von Wochen oder Tagen, bis die Lebensmittelvorräte aufgebraucht sind. Und der assyrische Feldherr fordert zur Kapitulation auf, weil er sehr wohl weiß, das Spiel ist bald zu Ende. Aber was sagt ihm Hiskia? Also er sagt zunächst, sag dem Hiskia, lass dich durch deinen Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben. Haben denn die Götter der Völker diese Länder errettet? Und ich denke, jetzt kommt eine klassische Antwort, die eigentlich zeigt, wie man in der größten Not sehr nüchtern zunächst mal sieht, ja, so ist es. Wahr ist es, betet Hiskia zum Herrn. Wahr ist es, die Könige von Assyrien haben alle Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Das ist nicht zu leugnen. Also man gewinnt nicht Glauben dadurch, dass man die Wirklichkeit vergisst, dass man sie verdrängt oder dass man sich die Augen von ihnen abwendet. Nein, sehr wohl aufnehmen, was da geschieht. Das tut Hiskia sehr, sehr deutlich. Aber es ist auch sehr deutlich, dass David in unserer Geschichte nicht dabei stehen bleibt, auch nicht seine eigene Geschichte und seine eigenen Möglichkeiten überschätzt. Er sagt also nicht, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich komme zu mir mit Schnelligkeit und Klugheit. So steht es nicht, sondern ganz anders. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich im Namen des Herrn. Also nicht du mit Schwert und ich mit Schnelligkeit, du mit Power, ich mit Cleverness. Das würde nicht helfen, sondern im Namen des Herrn. In der Erwartung der Zusagen Gottes komme ich zu dir. Das ist meine Rüstung. Also wir sollten das lernen und das würde ich mir wünschen zu können, in den brennenden Situationen, wo ich Riesen gegenüberstehe, das Sichtbare zu sehen und doch hinter dem Sichtbaren das Unsichtbare zu sehen. Die Übermacht der Riesen und dahinter die Allmacht Gottes. Die Übermacht von Goliath, ja, die nicht zu bestreiten ist, aber dahinter die Allmacht Gottes, der noch ein Stück größer ist. Es wird uns nicht gesagt, aber es könnte gut sein, dass einer der Psalmen ein Gebet war, das David unmittelbar vor dem Kampf nochmal zu Gott gebracht hat. Etwa wie es in Psalm 138 heißt, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich, gibst meiner Seele große Kraft. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Also ich habe hier die persönlichen Fürwörter oder Possessivpronomen wie zweite Person Singular, du, dich, deiner hervorgehoben. Wie oft wird das hier betont? Das ist ein inniges Verhältnis, mit dem David sich auf eine Stütze bezieht, die nicht wankt, die bleibt. Das Sichtbare sehen und doch mit dem Unsichtbaren rechnen. Wenn wir das lernen würden, wenn wir das praktizieren würden, gleich morgen früh, wenn uns die Riesen wieder begrüßen, ja, die auch in unserem Leben sind. Das ist kein Glaubensheldentum, sondern es ist eine Blickveränderung. Eine neue Fokussierung unseres Blickes auf das, was ewig Bestand hat. Und nur eins wird mir an dieser Geschichte deutlich. Als sich nun der Philister aufmachte und sich David nahte, lief David eilends dem Philister entgegen. Das Eilens drückt auf, nachdem jetzt klar ist, jetzt bin ich gefordert. Er tut es mit ganzer Entschlossenheit, von ganzem Herzen und nicht mit angezogener Handbremse. Das hätte auch nichts gebracht, sondern mit ganzem Herzen. Eilends geht dazu. Wir waren als Familie mal zu Ferien in Südfrankreich, in der Provence, in der Nähe der Pont du Gard. Das ist eine römische Wasserleitung über diesen Fluss Gard, in der Nähe von Nîmes. Das ist eine wunderschöne Badestelle, eigentlich ein sehr schmaler Fluss, so ähnlich wie die Saale hier, also gar nicht breit. Aber sie hat eine sehr starke einen starken Tiefgang an dieser Stelle. Auf der anderen Seite des Flusses ist dann ein Strand, eine Badestelle. Und auf der gegenüberliegenden Seite ein hoher Felsen. Und da machen sich junge Leute den Sport oder Spaß von diesem Felsen, 12 bis 15 Meter hoch immerhin, dann unten ins Wasser zu springen. Also wenn man einmal abgesprungen ist, dann ist keine Gefahr mehr, man kommt unten gut aus. So, da kommt einer, und die Schwierigkeit an dieser Stelle war, es gibt einen kleinen Felsvorsprung. Man kann also nicht aus dem Stand einfach abspringen, sondern muss Anlauf nehmen. 3 Schritte Anlauf und dann abspringen, dann geht das. Ansonsten gibt es böse Verletzungen. Und dann kommt einer, junger Mann, mit ganzer Pracht, macht 3 saloppe Schritte und einen fantastischen Kopfsprung dann ins Wasser. Und das ganze andere Ufer, da wo die Touristen sitzen, einschließlich uns, die jubeln ihm zu, sodass er das noch 5 Meter unter Wasser hört. Dann kommt ein jüngeres Mädchen, vielleicht 15. Sie nimmt Anlauf und im letzten Moment stockt sie. Ihr Herz, ihr Mut ist ihr entfallen. Sie geht zurück. Da redet ihr jemand zu und sie versucht es dann nochmal und wieder. Im letzten Moment wird sie zurückgehalten und stoppt. Und dann kommt der vorhin gesprungen ist und nimmt sie an die Hand und nimmt Anlauf und reißt sie einfach mit und sie kommen unten beide prima an und dann springt sie den ganzen Nachmittag, ist so auf den Geschmack gekommen, dass sie es merkt, jetzt geht's. Aber mit ganzem Herzen, eilends, mit Entschlossenheit, es geht nicht aus dem Stand. Man muss darauf zugehen und das wird uns mit diesem kleinen Wort hier, denke ich, deutlich. Wir haben letztes Mal sehr beeindruckend etwas von Kierkegaard gehört. Jesus sucht keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Hier ist ein anderes Wort. Ohne Glauben stolpert man über einen Strohhalm. Mit dem Glauben versetzt man Berge. Ja, es liegt alles daran, was haben wir für eine Blickrichtung, unsere Optik. Oder dieses Wort aus 2. Chronik 16, in der Luther-Übersetzung heißt es, die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er sich mächtig erweise an denen, die von ganzem Herzen an ihm sind. Von ganzem Herzen. Dass er sich mächtig erweise. Er lässt sich nicht lumpen, könnte man wirklich sagen. Und ist das nicht bewegend oder rührend, dass David dem König Mut zuspricht? David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Der Hirtenjunge, der Schäferknabe muss dem Generalismus da einfach Mut zusprechen. Das ist so unwahrscheinlich und hat sich bewährt. Und noch eins wird uns deutlich. Saul bietet ihm ja die beste Rüstung an, die er hat, seine eigene und sein Schwert dazu. Eine große Ehre für diesen Kämpfer. Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen Ehrenhelm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, darin zu gehen. Ja. Er sagt, ich bin es nicht gewohnt. Das ist tröstlich. Wir müssen nicht in die Stiefel eines anderen Glaubenshelden treten, in die Trittspuren eines Vorbilds, das wir haben, oder irgendeines unserer Nachbarn in der Gemeinde, sondern was uns auszeichnet, an Gaben und Grenzen, an Stärken und Schwächen, an Wollen und Wissen, das Gott übereignet, wird er gebrauchen. Das ist unsere Glaubensrüstung. Einige von uns kennen in London das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud, weltbekannt. Es gibt es auch inzwischen in vielen anderen Stellen und Museen der Welt, wo also Personen unserer Zeitgeschichte oder der Vergangenheit dargestellt sind als eine künstliche Figur. Aber so lebensecht, so wirklichkeitsnah, dass man meint, sie müssten jeden Moment anfangen zu reden oder sich zu bewegen. Und da hat sich in der Sendung Verstehen Sie Spaß, ein Komiker den Spaß erlaubt, nicht in London, aber in einem anderen ähnlichen Museum, sich daneben Präsident Obama an den Tisch zu setzen. Obama als Wachsfigur und er in live. Aber er regungslos, bewegt sich nicht in der Haltung, wie man denken könnte, ja, ist es nun eine künstliche Figur oder ist es echt? Und die Leute treten bis an die Absperrung heran, aber wir können es nicht beurteilen. Ist er nun echt oder ist es eine Wachsfigur? Er atmet fast nicht, hätte ich beinahe gesagt, aber jedenfalls er sitzt regungslos. Und dann springt er plötzlich auf und den Teenagern da an den Hals und die stürmen los mit losem Kreischen, weil sie dann plötzlich überrascht werden von diesem lebenden Komiker. Und das ist der Unterschied zwischen einer Wachsfigur und einem Live-Person. Es kann sehr ähnlich aussehen, aber irgendwann wird es deutlich, was ist gespielt. Was ist nicht echt? Wo tun wir so, als ob, und leben doch nicht das, was da ist? Gott wird unsere Persönlichkeit gebrauchen, die wir gewohnt sind, also unsere Rüstung, und das war im Fall von David eine Hirtentasche, eine Steinschleuder und ein Stab und kein Schwert und kein Wurfspieß von 7 Kilo Spitze. Ich möchte fast sagen, niemand im Universum kann den Platz einnehmen, den Gott uns zugedacht hat. Ist das nicht ein umwerfender Gedanke? Du bist du, das ist der Clou. So hieß das mal in einem früheren Lied von Jürgen Werth. Es ist ein militärisches Geschehen, eine dramatische Lage, aber es ist ein Spiegel unserer Glaubensbeziehung, was wir hier mit David und Goliath haben. Und die lehrt uns nicht Größe, nicht Power, nicht Mundwerk, sind etwas, was Bestand hat, sondern das Rechnen mit dem tragenden Wort Gottes. Wie treten wir den Riesen morgen früh wieder gegenüber, wenn sie uns Guten Morgen sagen? Du kommst zu mir. Die Sorge oder diese Überforderung, diese Angst um unsere Entwicklung und unsere Gesellschaft. Mit Schwert, Lanz und Spieß, du kommst zu mir mit einer Übermacht. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn und danke im Voraus, der Herr wird mir irgendwie den Weg zeigen. In dieser Geschichte ist zweimal vom Fliehen die Rede. Am Anfang hieß es, haben wir gelesen, wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm. Und am Schluss heißt es, als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Und das ist eigentlich unsere tägliche Entscheidung. Fliehen wir vor dem Riesen oder flieht der Riese vor uns, weil wir widerstehen, weil wir uns auf Gottes Zusagen verlassen. Fliehen. Wer flieht? Wir oder der Riese? Resignieren und kapitulieren wir oder hören wir und bauen wir auf Gottes Wort und vertrauen ihm? Verzagen wir oder wagen wir es?